Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit Franziska zu Reventlow so intensiv zu beschäftigen, dass sogar ein Buch daraus wurde?
Ich habe, ohne das wirklich beabsichtigt zu haben, mich spezialisiert auf die Frauen um 1900. Und zwar eigentlich noch näher hin auf die Generation der um 1870 Geborenen, also Paula Modersohn-Becker 1875, Franziska zu Reventlow 1871. Das ist eine ganz, ganz interessante Generation, weil man hier auf den absoluten Resonanzraum Nietzsches stößt. Man muss sich das einfach klar machen, dass die Leute, die um 1900 jung waren, und das betrifft ganz Europa, da geht eine solche radikale, ja, da geht eine Explosion durch, die natürlich Generationen einfach voneinander scheidet, weil deren Erzieher ist in einem wirklich ganz erstaunlichen Maße Nietzsches Zarathustra. Und das betrifft, das kann man auch wunderbar an Franziska zu Reventlow studieren. Bei ihr stößt man auf das Phänomen, wenn man sich praktisch die nackten Daten ihres Lebens anschaut oder auch, also nur die Kompaktversion ihres Lebens, man versteht gar nichts. Man muss praktisch in alle Verzweigungen hinein, in die Kapillargefäße ihres Lebens sozusagen. Und das heißt in ihrem Falle auch in ihre Liebesverhältnisse, die Biografie eigentlich ihrer Lieben erzählen, weil sonst begreift man diese Frau nicht.
Sie wurde ja als fünftes von sechs Kindern des preußischen Landrats Ludwig Graf zu Reventlow und dessen Frau Emily im Schloss vor Husum geboren. Und um Franziska zu Reventlow zu verstehen, habe ich den Eindruck, muss man ihre Familiengeschichte auf jeden Fall sehr stark in Fokus und Augenschein nehmen. Welche Rolle spielte denn die Familie Reventlow?
Es ist einfach so, dass unabhängig, also von dem, was sie aus sich selber gemacht hat, ist ihr Schicksal so wie ein Brennglas für die Situation junger Mädchen und Frauen um 1900, was in ihrem Falle eben nochmal verschärft wird durch diese adlige Herkunft. Was sind junge Frauen damals? Nichts weiter als Heiratsgut. Also sie werden dazu erzogen, sich möglichst niemals zu begegnen. Und ich glaube, was ihren Fall so speziell macht, da gibt es auch eine ganz interessante Parallele zu der Lou Andreas Salome. Das sind zwei junge Mädchen, die vor allem mit ihren Brüdern aufgewachsen sind. Und damit haben sie in einer Schärfe erfahren, dass ein Mädchen vollkommen anders behandelt wird, vollkommen anders erzogen wird als ein Junge. Und sie hat eigentlich ihre Kinderjahre mit einem fast drei Jahre jüngeren Bruder, Karl zu Reventlow, genannt Catty, verbracht. Die waren quasi seelisch wie Zwillinge. Und sie hat natürlich so darunter gelitten, dass ihre Mutter eben diesen Jungen, der wurde so verwöhnt, der war sowieso der Liebling der Familie und sie war das schwarze Schaf der Familie. Und nun war es natürlich auch damals die Praxis, also Kinder vor allem, wenn sie also widerspenstig waren, mit großer Härte zu erziehen, so dass sie diejenige war, die von allen in der Familie die meisten Prügel einstecken musste. Und dann ist die Frage, wie ein Kind reagiert, was ja darauf angelegt war, es war ja nicht nur der pure Sadismus, sondern es war die Voraussetzung, das ist ein Mädchen ist fügsam, wenn es nicht fügsam ist, muss es dazu gebracht werden, fügsam zu werden. Und sie machte das schon als kleines Kind, nicht entwickelte also eine unglaubliche Resistenz, und das war dann doch so etwas wie ein Dauerkrieg mit ihrer Familie und insbesondere mit der erziehenden Mutter. Ich meine, dazu muss man natürlich sagen, was war das Ziel? Sie musste standesgemäß verheiratet werden, und welche Adlige nimmt so einen wilden Besen? Bloß dieser wilde Besen wurde also immer schlimmer statt besser, und Ja, das ist schon, das ist auch durchaus erschütternd, diese Jugend so mitzuverfolgen. Sie wird also immer von ihrer zertretenen Kindheit sprechen und bewahrt trotzdem, die Familie war eng befreundet mit Theodor Storm in Husum eben, der zur gleichen Zeit dort wohnte. Also sie hat schon eine ganz, ganz große Anhänglichkeit, nicht gegenüber ihren Eltern und insbesondere ihrer Mutter, aber gegenüber der Landschaft ihrer Kindheit und Jugend, gegenüber dem Schloss und Husum und alles, was eben zu diesem norddeutschen Land gehört.
Um das zu unterstreichen, dass Reventlow von klein auf gegen ihr adliges Schicksal rebelliert hat, habe ich auch ein Zitat gefunden. Durch Mangel an Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit war sie ein nachteiliges Beispiel für andere, heißt es zum Beispiel in einem Zeugnis der Erziehungsanstalt, von der sie kurz darauf mit einer 5 im Betragen verwiesen wurde. Und auch Sie, Frau Decker, setzen ja in den ersten Kapitel einen besonderen Fokus auf diese schwierige Erziehbarkeit von Franziska und auch die Folgen, welche das für sie hatte. Woher denken Sie denn, kam dieser Ungehorsam, aber auch die Kraft, konsequent ungehorsam zu bleiben, trotz aller Widrigkeiten?
Wenn man einmal in diesen Modus des Widerstands geht, da entsteht dann auch diese unglaubliche Kraft auch. Sie ist also auch in späteren Situationen ihres Lebens, weil sie sich ja doch immer letztendlich auf sich alleine gestellt findet, also Dinge zu überleben, an der andere zerbrochen werden. Und dann in diesen Situationen, wo praktisch man steht alleine gegen eine ganze Welt und eigentlich schlägt alles über einem zusammen. Und in solchen Momenten eigentlich das Leben zu spüren, also das zu bejahen, jetzt komme ich zu Nietzsche, das ist, wenn man so will, ist das Nietzsches dionysische Welt. Also praktisch einem Kräftespiel ausgesetzt zu sein, im Grunde genommen von seinen natürlichen Voraussetzungen her der Unterlegene zu sein, sich trotzdem zu behaupten und darin den Abgrund zu spüren, natürlich, aber zugleich eine Lust. Und das ist natürlich eine Affektlage, die, ich glaube, die wenigsten, vor allem die wenigsten jungen Mädchen damals kennen. Und ihr ist natürlich auch durchaus bewusst, dass sie eine Strapaze ist. Also nicht nur, dass ihre Mutter eine Strapaze ist für sie, sondern es ist umgekehrt genauso. Und dann, sie ist 15, als sie in dieses Stift im thüringischen Altenburg gegeben wird, eine Erziehungsanstalt für die höhere protestantischen Töchter des Reichs, und es kommt tatsächlich so, dass sie als nicht erziehbar nach Hause geschickt wird. Das ist eine, also man hätte ihr um ein Haar, das hätte bedeutet den Ausschluss eigentlich aus der menschlichen Gemeinschaft, die Konfirmation verweigert. Das ist zugleich auch eine Schande für die Familie, und eben bei adligen Familien potenzieren sich solche Effekte dann nochmal. Also sie weiß auch, dass sie es anderen sehr, sehr schwer macht.
Welche Folge hatte denn dieses Verhalten für die junge Franziska, vor allem in Anbetracht des elterlichen Verhältnisses?
Ganz früh hat sie an nichts anderes gedacht als an ihre Selbstständigkeit. Es ging auch so weit, sie durfte nicht mal in die Stadt gehen. Also es wurde auch so ganz ängstlich vermieden, aber das betrifft Bürgertöchter genauso, war vielleicht in ihrem Falle dann noch besonders stark. Also bloß mit Jungen im gleichen Alter oder etwas älter zu sprechen, es war einfach undenkbar. Und alles, was sie denken konnte, war weg, war raus. Sie wollte Malerin werden. Das wurde ihr natürlich nicht erlaubt von den Eltern schon, weil das grundunseriös war. Worauf sich ihr Vater dann doch eingelassen hat. Die Familie war nicht unbedingt vermögend, wie man ja, und das ist Schicksal, dafür steht sie durchaus paradigmatisch. Man hat im Kaiserreich praktisch von dem verarmten Adel, der nun irgendwie überleben muss, gesprochen. Also es war tatsächlich das Phänomen, das Bürgertum stieg auf, aber die traditionell besser gestellte Klasse für den Landadel war es nicht die einfachste Zeit. Und insofern auch die zu Revenlos war nicht wirklich vermögend und ein Vater war verpflichtet, die Ausbildung der Söhne zu finanzieren. Von der Ausbildung von Töchtern hatte eigentlich noch nie jemand was gehört und trotzdem wird ihr Vater sich später bereit finden, ihrem drängendsten Wunsch nachzugeben, ihr den Besuch eines Lehrerinnenseminars in Lübeck zu ermöglichen. Das wird dann die Grundfeste ihrer Selbstständigkeit.
Genau, 1890, da schließt sie ihre Ausbildung ab, die Sie gerade angesprochen haben, diese auch sehr berufsvorbereitende Ausbildung. Und wie Sie erwähnen, was eigentlich für adlige junge Frauen zu dieser Zeit eher ungewöhnlich war. Sie heiratete dann 4 Jahre später Walter Lübcke, der ihr einen Aufenthalt in München als Studentin an einer Malschule auch finanzieren kann. Ihre Ausbildung, die sie abschloss, zusammen mit dieser Heirat von Lübcke, welche Bedeutung hatte denn das alles für ihre Selbstständigkeit?
Ja, es war so. Sie hatte das sollte man vielleicht noch erwähnen, in der Lübecker Zeit, gleich am Anfang, der jüngere Bruder, also ihr seelischer Zwilling, der geht in Lübeck auf das Katharineum. Das ist praktisch die Gymnasialklasse. Kurz unter ihm war Thomas Mann, also wo sich der ganze, wie soll man sagen, das ganze bildungsfähige und bildungsbedürftige Norddeutsche über Generationen eigentlich immer auf das Katharineum geht. Und da wird sie sofort von ihrem Bruder mitgenommen in den Ibsen-Club. Und der Ibsen-Club ist damals also so eine Nervenzelle der Rebellion, anders zu leben, als alle Überlieferung es will. Und das geht sehr stark auf die Situation der Frau. Diese Dramen von Ibsen, also Nora oder in Puppenheim, beschäftigen sich ja fast alle mit der Situation der Frau, sodass eigentlich diese Weltanschauung, es gibt keine Veränderungen und keine wirkliche Emanzipation des Menschen ohne die Emanzipation der Frau. Also das betraf auch Männer, die sehr empfänglich waren für dieses Gedankengut. Und sie lernt dort nach ihrem Bruder, ist es ein junger Mann, und zwar aus dieser Familie der Fehlings, aus der auch der Theaterregisseur Jürgen Fehling. Das ist ein Bruder des Emanuel Fehling, den sie dort kennenlernt. Und die beiden führen ein seelisches Zwiegespräch über Jahre, sehr ausführlich. Sie schreibt ihm manchmal 3-mal täglich, er ihr auch. Und dieser Briefwechsel wird von ihren Eltern, von ihrer Mutter entdeckt. Die bricht ihren Sekretär auf. Daraufhin wird sie, das ist nun die größte aller denkbaren Katastrophen, verbannt und beinahe entmündigt, nämlich unter Kuratel gestellt in einem Pfarrhaus in Flensburg. Und von dort flieht sie und steht praktisch, also es geht eigentlich darum, die Familie will sie entmündigen, dass sie also um ein Haar hinter den Türen eines Irrenhauses verschwunden wurde, wegen widernatürlichem Verhalten, also eigentlich Geisteskrankheit. Sie flieht zu einer Freundin aus dem Lehrerinnenseminar und dort lernt sie diesen Hamburger Gerichtsassessor Lübcke kennen. Der verliebt sich in das Mädchen und will sie heiraten, weil das natürlich auch der einzige Weg ist, um eine junge Frau zu schützen. Und sie ist nun in dieser Zwickmühle. Sie mag ihn durchaus. Sie ist auf sein Geld angewiesen. Was sie nicht will, ist heiraten. Und er ist genau einer von diesen neuen Ibsen-Männern, die also eine Frau, die mehr ist als ein Accessoire im Wohnzimmer, durchaus schätzen können. Und er ermöglicht ihr diesen Malaufenthalt in München, ja.
wo wir gerade bei den politischen Begebenheiten der Zeit sind. Traurige Berühmtheit erlangte die Familie Reventlow ja auch in der Zeit des Nationalsozialismus, wie man recherchieren kann, ganz leicht. Ich erwähnte es bereits, Franziska war ja das fünfte von sechs Kindern. Sie haben auch erzählt, sie ist vor allen Dingen unter Brüdern groß geworden und Franziska starb noch, bevor ihr 2 Jahre älterer Bruder Ernst Karriere als deutsch-völkischer bzw. nationalsozialistischer Politiker und Journalist machte. Welche politischen Auseinandersetzungen finden sich denn in der Biografie der Franziska von Reventlow wieder?
Das ist interessant. Diese ganze Familiengeschichte, plötzlich fächert die sich so auf, wenn man näher hinguckt. Das entscheidende Verhältnis, also das ihr menschlich Wichtigste, ist das zu ihrem älteren Bruder Ludwig. Klammern wir den Ludwig ein, der ist hochinteressant, weil der nach ihr die zweite Familienkatastrophe verursacht, nämlich indem der adlige Ludwig zu Reventlow die SPD wählt und für August Bebel stimmt. Das ist natürlich, also ich glaube, dass der Vater oder überhaupt die Generation der damaligen Väter über diese Jugend, also sie, so wie es vielleicht späteren Generationen auch geht, man steht vor seinen Kindern und kann sie einfach nicht begreifen. Der Ernst ist der Bruder, dem Franziska immer sich am fernsten fühlte und das Porträt, der ist ein Jahr älter als sie, was sie schon als Kind von ihm zeichnet, ist denkbar wenig schmeichelhaft. Er konnte sie, also als sie ihm wie ein willenloser Schatten folgte, gab es eine gewisse Verbundenheit zwischen ihnen und dann hat sie mit einer äußersten Kälte konstatiert, dass er derjenige war, der in Abwesenheit seiner Mutter herausnahm, sie durch Schläge zu erziehen, quasi in ihrer Stellvertreterschaft. Da hat sie sich dann sehr gewehrt. Also die beiden waren menschlich sehr fern voneinander. Ja, es ist erstaunlich. Auf der einen Seite die SPD-Nähe und dann natürlich, es lag nun auch nahe nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Nach diesem Ende, was wir nun schließlich auch in diesem Jahr noch vor uns haben als 100-jähriges Jubiläum und damit als ein Anlass zur wirklichen Rückschau. Und man wird finden, dass es nun, weiß Gott, dass man nicht unbedingt reaktionär sein musste vorher, um es nach diesem Krieg zu werden. Also das, was die Art des Kriegsendes und was Versailles bedeutet hat für die Seelengeschichte des deutschen Bürgertums und traditionell ist natürlich die Aristokratie die Trägerin des Militärs gewesen. Also da besteht schon noch eine doppelt und dreifache Anfälligkeit. Man sieht an dem Ernst zu Reventlow paradigmatisch, wie, ja, also eine Schicksalsgeschichte, die dann also geradewegs in den Nationalsozialismus münden kann, in Franziskas Fall. Und das ist vollkommen glasklar. Diese Frau steht schon als junges Mädchen so sehr für sich. Es gibt einen Tagebucheintrag, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie ist, 14 oder 15. Da kommen ihre Geschwister und ihr Vater zurück von einem Besuch, da war Kaiser Wilhelm in der Stadt und sie findet das Wort in ihrem Tagebuch und sie kamen angekaisert zurück. Also da in so einem Wort, abgesehen von der sprachschöpferischen Kraft, liegt natürlich schon eine solche Distanz und Souveränität. Also als Parteigängerin von Kaiser Wilhelm war sie verloren. Sie wird ihren Sohn Rolf niemals in eine Schule geben, in eine wilhelminische Schule. Sie wird ihn aus der Kirche rausnehmen lassen. Sie lebt praktisch und existiert unabhängig vom Kaiserreich. Dazu braucht man schon Stärke. Sie wird neben Ludwig Klages, also mit dem sie da eine lange, komplizierte Liebe und Freundschaft verbindet. Soweit ich das sehe, ist Franziska bei Kriegsausbruch neben Ludwig Klages eine der so ganz seltenen Menschen, die da vollkommen nüchtern bleiben, beziehungsweise eigentlich in der umgekehrten Weise reagieren und denken, die Katastrophe, die jetzt kommt, wie werden wir sie überstehen, und sich plötzlich so ganz fremd in der Welt fühlen, also fremd in dieser vaterländischen Begeisterung, und das vom ersten Augenblick an.
Apropos Aufzeichnungen von Franziska und auch schöpferische Kraft, wie Sie es genannt haben, Franziskas eigentliche künstlerische Ambition innerhalb der Malerei, die wird zu ja keinem besonders nennenswerten Erfolg führen, aber durch ihre schriftstellerischen Nebentätigkeiten wird sie, sagt man, ein Zeugnis der Schwabinger Boheme hinterlassen. Ihre Romane und Novellen, die werden ja bis heute verlegt und auch gern gelesen. Welche Themen verarbeitet sie denn literarisch? Und was macht denn Ihre literarischen Werke so besonders?
Das ist vor allem ihre Tonlage. Sie ist für den Albert Lang Verlag Übersetzerin, vor allem sie spricht perfekt Französisch, von französischen Gesellschaftsromanen. Es schult wahrscheinlich ihren Tonfall und trotzdem also hin zu so einer kühlen Eleganz. Aber zugleich ist da von Anfang an, und das merkt man ja auch in ihren Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, ist da etwas gerade für eine junge Frau vollkommen Ungewohntes. Es ist ein ironischer Tonfall, eine sehr große Kühle und eine frappierende Urteilsfähigkeit. Das sind nun im Grunde genommen drei Dinge, die man Frauen damals vollkommen absprach. Also Kinder und Frauen verstehen keine Ironie. Sie sind grundsätzlich, weil sie Dinge nur erfühlen und nicht erdenken können, haben sie also eine Neigung zur Sentimentalität, natürlich auch im Schreiben. Und das sind so alles Dinge, die in ihrem Falle vollkommen fehlen. Was aber auch, und das muss man ganz klar sagen, sie hat also jenseits jedes Standesdünkels sowieso nicht. Aber es gibt wohl schon etwas, was man nicht Standesbewusstsein nennen sollte, aber ein Erbteil ihrer Herkunft, den bewahrt sie sowohl im Leben als auch im Schreiben. Und das ist, wenn man so will, eine aristokratische Haltung, eine äußerste Beherrschung, eine Klaglosigkeit. Sie wird selbst in den schlimmsten Situationen ihres Lebens, werden andere sie nie schwach erleben. Sie bewahrt immer eine wirkliche Haltung, und das tut sie eben auch in ihrer Literatur. Und insofern ist das Wunderbare einfach, das wirkt sehr, sehr zeitgemäß. Vor über 100 Jahren ist es tatsächlich ihr Tonfall. Dann muss man sagen, sie geht schließlich in die Schweiz. Und zwar zum Zwecke einer Scheinheirate für Geld. Es ist schon eine Tochter der Bohème. Es ist zugleich eine sehr tragikomische Geschichte. Aber der eigentliche Effekt dieses Fortgangs in der Schweiz ist, dass die Schweiz, sie wohnt dann am Lago Maggiore im Tessin. Und das ist natürlich ein vollkommen anderes Pflaster, beziehungsweise es ist überhaupt kein Pflaster mehr. Also ein anderes Lebensumfeld als München. Also all die Ablenkungen der großen Stadt fehlen ihr. Und diese, wie soll man sagen, dann quasi klösterliche Existenz, von ihrer Scheinehe abgesehen, die lässt sie zur Schriftstellerin werden. Und ja, es ist natürlich Herrn Dahmes Aufzeichnung. Das ist der Schlüsselroman der Schwabinger Bohemen, wahrscheinlich das bis heute am meisten gelesene Buch. Das ist die Zeit um 1900, der Kreis um Stefan George, um Karl Wolfske, Ludwig Klages, mit dem sie eine zugleich leidenschaftliche und auch freundschaftliche Basisverband. Und das, was ich bewerte, diesen Roman anders als es bisher getan worden ist. Es ist nämlich letztendlich ein etwas wie ein großer Brief an Ludwig Klages, in dem sie diese Zeit porträtiert, nicht als Aufklärung darüber, sondern gar, wie man das schon gelesen hat, der präfaschistischen Tendenzen dieses Kreises. Ich glaube, es gibt auch eine Gefahr der Überkonsequenzmacherei. Und ich glaube, der sollte man in ihrem Falle nicht unterliegen und muss zugleich auch sehen, in welchem Kraftfeld tatsächlich sie diesen sehr amüsanten Roman schreibt. Und alles, was danach kommt, von Paul zu Pedro, ist quasi ein Nachruf auf ihre freie Liebesexistenz, ein sehr eleganter Roman einer sehr weltläufigen Dame. Und trotzdem muss man immer aufpassen. Aufpassen muss man natürlich vor allem dann der Biograf, die Biografin, dass man das nicht so eins zu eins nimmt. Also diese sehr, sehr kühle und amüsierte Tonlage dieses Buches täuscht darüber, wie ernst tatsächlich ihre Verhältnisse waren und letztendlich, also sie war eben doch keine Frau, die Affären hatte, sondern es waren zugleich wirkliche Liebesverhältnisse. Und sie selbst wäre natürlich dann wiederum die Letzte gewesen, die diese Tragik und das, was das auch wirklich so schwer erlebbar machte, jetzt, also wie soll man sagen, Selbstpreisgabe in der Literatur war ihre Sache nicht, aber das ist dann zugleich das, was man dann in einer Biografie dann doch sagen kann und sagen muss.
Das anhaltende Interesse an Franziska zu Reventlow galt ja wohl nicht nur ihrem literarischen Werk, sondern auch zum großen Teil auch ihrer Person, ihrer Biografie. Speziell auch, wie Sie gesagt haben, speziell galt es ja auch den diversen Liebesbeziehungen, die eben nicht nur Affären, sondern auch wirklich Liebesbeziehungen waren. Und auch als die Schwabinger Gräfin ging sie in die Geschichte der Münchner Moderne, der Münchner Bohemen ein. Wie können Sie sich denn dieses langanhaltende Interesse an Franziska zu Reventlow erklären?
Es gibt von Nietzsche lange Erörterungen darüber, dass die Frau das Wesen ist, was es bisher zumindest nicht geschafft hat, aber auch nicht schaffen wird, auf eigenen Füßen zu stehen. Die Frau ist die, die immer an Krücken geht. Sie braucht praktisch das moralische Korsett, was ihr vorgegeben wird, das geistige und das religiöse. Sie wird also unabhängig jetzt von der wirtschaftlichen Basis, sie ist also schon vom geistigen her gar nicht in der Lage, sich selbst in der Welt zu orientieren. Und Franziska zu Reventlow macht das alles auf einen Schlag, aber nicht über die Frauenbewegung, weil sie ist natürlich die Zeitgenössin und eine große Skeptikerin der sich formierenden Frauenbewegung, gerade in München. Und insofern ist ihr Schicksal schon sehr interessant, weil sie ist natürlich nicht alleine, aber jemand wie sie ist immer ein Solitär. Was wahrgenommen wird, ist diese Tradition des Feminismus, der sich quasi parteimäßig organisiert. Jemand wie Franziska zu Reventlow oder eben Lou Andrea Salome, die der Frauenbewegung durchaus mit einer gewissen Herablassung und durchaus mit Ironie gegenüberstehen, die sind immer für sich alleine und sind damit nicht so in der Aufmerksamkeit stehend, eben wie der organisierte Hauptstrom des Feminismus. Das ist das eine, warum sie immer mal wieder in die Aufmerksamkeit rückt. Und dann ist es natürlich ein vollkommen, ja, zugleich ein tief tragisches und zugleich unglaublich komisches und so einmaliges Leben. Und dabei, ich meine, es ist etwas, quasi etwas Tänzerisches. Und ja, ich sage immer, also außer ihr hätte niemand dieses Leben durchgehalten. Und zugleich, es ist um das mal mit diesem Nietzsche-Wort des Dionysischen zu sagen, zugleich wahrscheinlich also ein sehr starkes Moment auch von Qual darin gewesen, aber zum Ausgleich eben auch von wirklicher Lust, so dass es aufs Ganze gesehen wahrscheinlich ein Leben ist, das sie immer wieder gewählt hätte.